Aber wenn man das verhindern will, dass sich schleichend über die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre der Trend fortsetzt, dass die Menschen immer mehr sich verabschieden innerlich von der Demokratie, dann müsste man das nicht zum Sonderfall machen, dass hin und wieder mal eine Nationalratswahl auch was bewirkt, sondern man müsste das während der Legislaturperiode ausbauen. Und das Argument, wir haben halt eine repräsentative Demokratie und drum ist das so, dass dann die Abgeordneten entscheiden, das ist unsinnig.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Hier spricht Philipp Weritz von Demokratie 21 und ich spreche hier mit Menschen, die Demokratie weiterentwickeln und stärken wollen. Heute mit Oliver Hoffmann, dem Gründer der Initiative für Transparenz im Parlament. Wieso er das Hohe Haus gerne gläsern hätte und wieso er sich stark für Männerrechte einsetzt, erzählt er in dieser Folge. Viel Vergnügen! Ich sitze heute hier mit dem Oliver Hoffmann, der politisch sehr aktiv war. Sie waren beim Liberalen Forum, Sie haben die Männerpartei gegründet, Sie sind jetzt im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und Initiative, die für mehr Transparenz im Parlament sich einsetzt. Weil in Österreich wissen wir nicht wirklich, was die Abgeordneten tun. Warum ist das ein Problem?
Das ist ein Thema, das mich jetzt schon ein Vierteljahrhundert beschäftigt. Und ich habe die Transparenzinitiative jetzt gestartet zu einem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt müsste es möglich sein, das endlich einmal zu lösen. Warum beschäftigt mich das schon ein Vierteljahrhundert? Ich war im Liberalen Forum und damals vor einem Vierteljahrhundert, als das Internet zum ersten Mal so verwendbar geworden ist für jemanden, der jetzt nicht in den USA lebt, und auch die elektronischen Abstimmungsmaschinen, die vielleicht auch gar kein Internet brauchen, schon in diverse Parlamente Einzug gehalten haben. Und so ein bisschen eine Aufbruchstimmung war, Mitte der 90er Jahre, habe ich irgendwann einmal die Frage gestellt, naja, warum haben wir denn keine elektronische Abstimmungsmaschine im Nationalrat? Mhm. Die Reaktion war immer wieder die gleiche und ist die gleiche geblieben jetzt über ein Vierteljahrhundert. Zuerst kommt dann von den verantwortlichen Personen ein erstauntes, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, das können wir sicher irgendwie machen und schicken Sie uns da mal was mit Ihren Vorschlägen. Dann passiert nichts und wenn man nachfragt, kommt dann irgendwie so zwischen den Zeilen, naja, wir haben da mit Leuten gesprochen, wie man das umsetzen könnte und die sind nicht ganz glücklich drüber, weil sonst könnten wir ja die Abgeordneten unter Druck setzen, weil sich die Bevölkerung von ihnen ein bestimmtes Abstimmungsergebnis erwartet. Das ist ein Konstruktionsfehler der Art und Weise, wie unsere repräsentative Demokratie funktioniert. Und der Konstruktionsfehler wäre nie passiert, wenn es diese elektronischen Möglichkeiten schon gegeben hätte, wie damals die Verfassung geschrieben worden ist nach dem Ersten Weltkrieg. Also nächstes Jahr haben wir dann 100 Jahre Verfassung. Und mit gutem Grund wurde von vornherein vorgesehen, dass es eben eine Besuchergalerie gibt, damit die Bevölkerung zuschauen kann, was ihre Repräsentanten so tun im Nationalrat. Wenn es damals schon ein Internet gegeben hätte, kann ich garantieren, hätte man damals schon gesagt, die Sendungen werden alle immer live übertragen und auch aufgezeichnet, man kann das immer nachvollziehen und ich habe die volle Kontrolle darüber, was meine Abgeordneten machen, das ist ja wohl normal. Dass ich weiß, was meine Repräsentanten in meinem Namen dort tun.
Meinem Geld bezahlt.
Genau, also meinem Geld bezahlt und vor allem, das ist ja nicht unwichtig, welche Gesetze dort beschlossen werden, die betreffen ja dann alle. Und aus rein praktischen Gründen haben wir das damals nicht gemacht, sondern man hat gesagt, okay, wir können das nicht immer bei jeder einzelnen Abstimmung aufschreiben, wer war anwesend, wer hat wie abgestimmt, wer hat nicht abgestimmt. Das wäre zu viel Aufwand gewesen. Und deswegen wurde dann dieser Modus, den wir noch immer haben, eingeführt, in dem die meisten Abstimmungen nur so dokumentiert werden, dass dort steht mehrheitlich angenommen, mehrheitlich abgelehnt oder einstimmig angenommen, einstimmig abgelehnt. Und das führt dann dazu, dass die Abgeordneten sich immer hinter ihrer Partei verstecken können. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich persönlich anwesend war bei der Abstimmung. Ich weiß nicht, wie er gestimmt hat. Und ich weiß nicht einmal, wie die einzelnen Parteien gestimmt haben. Also das, was wir so normalerweise im Rundfunk hören, die ÖVP hat dafür gestimmt und die FPÖ dagegen oder solche Dinge, das stimmt gar nicht. Das wissen wir überhaupt nicht. Es steht im Protokoll nur drin, einstimmig angenommen oder nicht angenommen. Ja. Konkreter Anlassfall, in dem ich mir das genauer durchüberlegt habe, dann noch einmal nach der liberalen Forum, war wiederum eine der Reformen im Familienrecht. Damals, mein Minister, der Norbert Hofer, war damals einfacher Abgeordneter der FPÖ und war aber der Familiensprecher der FPÖ. Und ich habe gerade frisch die Männerpartei gegründet gehabt und da kam dann irgendwann eine E-Mail, naja, wollen wir nicht zusammenarbeiten. Ne? Also, weil wir haben relativ erfolgreich Demonstrationen organisiert.
Und die E-Mail kam von wem?
Vom Norbert Hofer. Ja. Und ich habe mich aber als Parteigründer gesehen. Das ist ein bisschen eine Konkurrenz zur FPÖ. Richtig, insofern ja. Zusammenarbeiten ist vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig möglich, weil wir auch eine eigene Ideologie und ein eigenes Programm gehabt haben. Aber die FPÖ wollte sich damals als Oppositionspartei sehr wohl für Väter einsetzen und für ihre Rechte einsetzen. Und das war auch ein sehr, 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 sehr neutrales Angebot zur Kooperation. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, dass ich das ein bisschen skeptisch sehe, weil ich nicht überzeugt davon bin, dass die FPÖ wirklich immer im Detail sich dann, wenn es darauf ankommt, für die Väter einsetzt, sondern eben, dass teilweise halt ein bisschen so eine Show ist. Und als Beispiel habe ich dann genannt, dass die FPÖ zugestimmt hat bei der Erhöhung dieser Gerichtsgebühren, die damals beschlossen worden sind. Und dazu muss man als Hintergrund erklären, Väter, die keinen Kontakt zu ihren Kindern haben, werden oft gezwungen, Anträge zu stellen. Die müssen zum Gericht hingehen, wenn sie was wollen. Und da sie sehr oft unzufrieden waren mit der Situation, gab es halt sehr viele Anträge und dann haben sich die Richter und die Anwälte haben sich dann beim Gesetzgeber eine Änderung bestellt, dass das was kosten soll, damit sie die Gerichte nicht immer so überlasten mit diesen diversesten Anträgen. Und da wurden maßgeschneidert Gebühren eingeführt, nur um die lästigen Väter daran zu hindern, dass sie da dauernd ihre Anträge stellen, dass sie so Kontakt zum eigenen Kind haben zum Beispiel. Und die FPÖ hat damals mitgestimmt.
Für diese Gebühren?
Für die Gebührenerhöhung, genau. Die sind natürlich auch gespalten, die FPÖ.
Aber woher hat man das denn gewusst?
Das ist ja genau der Clou an der ganzen Geschichte. Der Norbert Hofer hat mir dann erklärt, naja, das stimmt nicht. Wir sind ja gegen diese Gebühren. Und ich habe dann ihm zurückgeschrieben, naja, aber da gibt es eine Pressemeldung vom Ausschuss, in dem das beschlossen wurde, wo klar deklariert wird, die FPÖ ist dafür. Also das kann ich nicht glauben. Und es ist ein Konstruktionsfehler, dass wir nicht genau wissen, welche Abgeordneten dann in der Vollversammlung mitgestimmt haben, aber ich glaube das nicht, dass die FPÖ dagegen gestimmt hat. Ja. Und er hat das dann überprüft und hat sich gemeldet und gesagt, das stimmt, das war ein Versehen, das hätte nicht passieren sollen. In dem Fall hat sich das dann aufgeklärt, aber ich habe mir gedacht, dann damals, ja okay, also das war erstens einmal völlig korrekt von ihm, dass er das dann aufgeklärt und auch zugegeben hat. Nur es war dann für mich auch der Anlassfall damals wiederum zu sagen, naja, eigentlich ist ein grundlegendes Problem, dass da ständig Pressemeldungen kommen oder auch eben vor allem die Abgeordneten gegenüber ihrer eigenen Klientel, gegenüber Interessensvertretungen, gegenüber Wählern immer wieder behaupten, was sie so alles dort unterstützen im Parlament und in vielen Fällen stimmt das schlicht überhaupt nicht. Und es ist auch noch dazu gar nicht dokumentiert. In den meisten Fällen kann man es eben nicht herausfinden. Ja? In dem Fall war es aufgrund der Dokumentation im Ausschuss dann doch nachvollziehbar. Und ich habe dann wiederum mit dem Parlament Kontakt aufgenommen, also mit der Parlamentsdirektion. Und da kam immer wieder die Argumentation, ja, also das ist jetzt schwierig umzusetzen, weil das ist ein historischer Sitzungssaal und dort ist so schwierig, was zu ändern und da müsste man dort Kabel verlegen und da bräuchte man eine Genehmigung dafür. Und es kommen dann immer solche Ersatzargumente. Und in dem Moment, wo aber dann später, nachdem ich schon mit der Männerpartei aufgehört hatte, erklärt wurde, das Parlament wird komplett umgebaut und dieser Sitzungssaal wird komplett auseinandergenommen, war natürlich das Argument weg. Also an den Kosten kann es nicht liegen. Weil wenn dort alle Möbel bereits abgebaut sind und neu aufgebaut werden, der Aufwand, dort ein paar Kabel einzuziehen, damit ich ein paar Knöpfe anbringen kann, der ist wirklich zu vergessen. Das ist ein Bruchteil der Personalkosten von den Leuten, die dort die Baustelle überwachen. Ja?
Zählt nicht.
Darum bin ich wieder mit der Initiative gekommen und habe dann eben gedacht, okay, jetzt muss ich diese Bürgerinitiative starten. Die ist dann aber ein bisschen eingeschlafen, weil dann die Wahl wieder vorgezogen wurde. Und ich hätte gedacht, dass ich damals so, ich habe gedacht, mit dem Kräfteverhältnis, wie sie im Nationalrat war, da müssten wir jetzt was erreichen können. Und wenn man das in den Wahlkampf reinbringt, dann lassen sie sich vielleicht doch breitschlagen. Das ist aber dann, erstens war ich dann auf Jobsuche und habe ein bisschen aufpassen müssen mit meinen Aktivitäten in der Öffentlichkeit. Und zweitens ist die Nationalratswahl vorgezogen worden. Darum habe ich die Initiative gestartet, aber sie ist jetzt nicht sehr weit gekommen. Mhm. Ja.
Warum kommt es so schlecht an bei der österreichischen Politik? Wir wissen alle, dass es nicht gerade die größten Fans von Transparenz sind, aber in Deutschland funktioniert es, im EU-Parlament funktioniert es.
Richtig, ja.
Warum nicht bei uns?
Es gibt kein vernünftiges Argument. Das ist bei vielen Dingen so, es gibt kein vernünftiges Argument, sondern wird halt mit Scheinargumenten argumentiert, beziehungsweise es wird einfach nichts gemacht ohne Argument. Der Grund ist ganz einfach der, dass die Abgeordneten im österreichischen Nationalrat in Wahrheit nicht den Wählern verpflichtet sind, sondern der Partei. Und die Parteien regieren. Das ist auch eine Folge des Wahlrechts, das ist das nächste Problem, das hängt damit zusammen. Die Art und Weise, wie die Listen erstellt werden, führt dazu, dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder in den Nationalrat komme als Abgeordneter, hängt sehr wenig damit zusammen, ob die Bevölkerung meint, dass ich ein Thema gut vertreten habe oder eine Personengruppe gut vertreten habe, und mehr damit zusammen, ob ich mich mit der Partei gut gestellt habe.
Ja? Also die Reihung.
Ja, weil ob ich weiter oben oder unten stehe auf der Liste, hat viel mehr Einfluss, als ob die Wähler finden, dass ich rein kann. Und das führt natürlich dazu, dass die Abgeordneten eigentlich die falsche Loyalität haben, nicht gegenüber den Wählern, sondern gegenüber den Parteien. Und in Kombination damit, dass das Abstimmungsverhalten nicht dokumentiert wird, führt das dazu, dass die dort eigentlich Narrenfreiheit haben. Und die Narrenfreiheit wollen sie sich nicht nehmen lassen. Also solange sie da irgendwie auf diese Liste gekommen sind und dann halt nach den Zufälligkeiten des österreichischen Wahlrechts dann auch tatsächlich ein Mandat bekommen haben, können sie dort während der laufenden Legislaturperiode eigentlich machen, was sie wollen, solange sie nicht der eigenen Partei ein Problem bereiten. Und das bedeutet, dass die repräsentative Demokratie nicht ordentlich funktioniert.
Aber man könnte sie mit ein paar Handgriffen...
Die elektronische Abstimmungsanlage ist einmal der einfachste Schritt, der im Verhältnis dazu die größte Auswirkung hat, weil selbst wenn ich jetzt die Geschäftsordnung nicht gleich ändere und es nicht so ist, dass jede Abstimmung tatsächlich so dokumentiert wird, das kann man jederzeit nachher machen. Ein Beschluss innerhalb von 10 Minuten und das ist die Geschäftsordnung geändert, wenn der Wille da ist. Und auch wenn es nicht immer passiert, sondern nur bei den meisten Abstimmungen, wenn das mal dokumentiert ist und es eine Webseite gibt, wo ich schauen kann, wie haben die jetzt tatsächlich abgestimmt, habe ich ja sofort viel mehr Möglichkeiten als Wähler, mir ein Bild zu machen, wie ich beim nächsten Mal bei der Nationalratswahl abstimmen will, ja? Oder ob ich mich vielleicht selber engagieren möchte, weil gewisse Interessen nicht vertreten worden sind. Man kann zwar die Protokolle durchlesen, daraus kann man irgendwie rekonstruieren, wie wer gestimmt hat. Da steht dann jemand auf, das ist dann halt der Themensprecher von der Partei X und der sagt, wir unterstützen das oder wir unterstützen das nicht. Aber das ist eine ganz andere Qualität, als wenn man wie in den USA oder im Europaparlament oder im Deutschen Bundestag schlicht auf die Website gehen kann und sieht, wer was gemacht hat. Weil die Abstimmung ist viel wichtiger als das Argument. Ne?
Im Sommer ist ja diese Anwesenheitsquote der einzelnen Parlamentarier durch die Medien gegeistert. Allein das zeigt ja schon, dass da durchaus Bedarf ist.
Genau, das geht ja dann in dem einen. Weil wenn ich die Knopfwahl schon habe,
dann weiß man, wer da
am ist. Am Sitzungsplatz, dann weiß ich auch, wer da ist. Also zumindest bei der Abstimmung da ist, und das ist das Wesentliche.
Auch wenn das jetzt vielleicht direkt keinen Erfolg gehabt hat, was haben Sie denn daraus gelernt mit dieser Initiative?
Naja, ich habe daraus gelernt, dass die meisten Menschen wirklich keine Ahnung haben oder sehr wenig Ahnung haben davon, wie der Nationalrat funktioniert, dass man immer sehr lange reden muss, um ihnen zu erklären, warum das überhaupt ein Bedarf ist. Mhm. Und dass sehr viele Menschen schon sehr politikverdrossen sind, schon sehr skeptisch sind gegenüber der Demokratie insgesamt. Und viele sowas nicht unterschreiben wollen, nicht unbedingt, weil sie es falsch finden, sondern weil sie nicht mehr instrumentalisiert wollen. Nicht einmal von einem Volksbegehren, das eigentlich ihnen mehr Möglichkeiten geben soll, weil sie sich nicht exponieren wollen, weil sie sich keine Probleme machen wollen. Also ich würde sagen, wir haben schon den Punkt erreicht, wo ein gutes Drittel bis zu einer Hälfte der Bevölkerung eigentlich mit der Demokratie abgeschlossen hat. Und das ist schon ziemlich alarmierend.
Wie kriegt man die wieder zurück?
Indem man ein besseres Wahlrecht hat, indem man alle Interessen vertritt, nicht nur bestimmte Interessen, indem man die Transparenz nicht nur bei den Abstimmungen hat, sondern ich würde mir ja vorstellen, das ist auch bei der Transparenzinitiative durchaus enthalten gewesen, dass auch die Reden nicht nur live einmal in ORF3 zu sehen sind, sondern dass man die in einer Videothek dauerhaft auch rückwirkend abholen kann, dass das jeder bekommt und nicht nur der ORF. Das ist auch so ein Unding, dass es da ein ORF-Monopol gibt, noch immer im Parlament. Also wenn die Transparenz durchgehend ist und Wähler und Aktivisten, Lobbyisten, jeder, den es interessiert, nachvollziehen kann, wie ist etwas zustande gekommen. Und wenn die Leute auch merken, dass es sich auszahlt, sich einzusetzen, dann werden die Leute wieder mehr Begeisterung für die Demokratie haben. Was wir die letzten Jahre immer wieder hatten, war, in dem Moment, wo sich Menschen engagiert haben, hat sich die etablierte Politik eigentlich darauf konzentriert, das zu frustrieren. Nicht unbedingt dafür zu sein oder nicht unbedingt dagegen zu sein, sondern klar zu machen, das Engagement zahlt sich nicht aus. Am Schluss machen wir doch, was wir wollen. Das haben wir bei diversesten Initiativen schon gesehen. Ich glaube, da kennen Sie auch einige. Also habe auch ich gesehen mit der Männerpartei. Ne? Also wir hatten einen ziemlichen Aufwind, so ungefähr ein halbes Jahr vor der Wiener Landtagswahl 2010. Und die Regierung hat dann gesehen, naja, diese Väterthemen, die sind jetzt dynamisch, die ziehen. Und mit so wie wir die letzten Jahre gearbeitet haben, können wir nicht weiterarbeiten, sonst wären die wirklich groß irgendwann einmal. Dann kriegen sie irgendwann mal wirklich ein Mandat. Ne? Und das war mehr so eine Symbolkandidatur vorher. Und dann sind sie schon tätig geworden, die Bundesregierung, aber nicht tätig geworden im Sinne, dass sie die Probleme gelöst haben. Oder tätig geworden im Sinne, dass sie gesagt haben, nein, das wollen wir nicht, sondern sie haben halt so Pseudolösungen generiert, von denen sie genau gewusst haben, dass es eine hinhaltende Taktik ist. Mhm. Das primäre Ziel war die Demobilisierung. Wir wollen die Konkurrenz demobilisieren. Und wenn man das immer wieder macht, bei allen Themen und bei allen Gruppierungen, lernt die Bevölkerung irgendwann einmal, die Demokratie funktioniert nicht. Das ist nur eine kleine Elite da oben. So ein Club von ein paar Parteichefs und ihrem Umfeld, der sich das Land, die sich das untereinander ausmachen, und der Rest ist eigentlich nur so eine Zeremonie, mit der ich wenig bewirken kann. Ich glaube es nicht ganz, ich bin noch immer überzeugt davon, dass die Demokratie was bewirkt. Ich glaube, dass zum Beispiel die letzten Nationalratswahlen sehr viel bewirkt haben und dass da sehr wohl die Bevölkerung ihren Willen durchgesetzt hat im Endeffekt. Auch wenn das einigen nicht gepasst hat dann, was das Ergebnis war. Aber es hat die Demokratie in Österreich, glaube ich, die letzten 2 Jahre ganz gut funktioniert. Aber wenn man das verhindern will, dass sich schleichend über die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre der Trend fortsetzt, dass die Menschen immer mehr sich verabschieden innerlich von der Demokratie, dann müsste man das nicht zum Sonderfall machen, dass hin und wieder mal eine Nationalratswahl auch was bewirkt, sondern man müsste das während der Legislaturperiode ausbauen. Und das Argument, wir haben halt eine repräsentative Demokratie und darum ist das so, dass dann die Abgeordneten entscheiden, das ist unsinnig. Ja. Wir haben Defizite bei der repräsentativen Demokratie und wir haben zu wenig direkte Demokratie. Das ist nicht eins oder das andere, ja?
Ja, das kann sich ja wunderbar ergänzen.
Ja.
Aber wenn man Leute beteiligt, muss man auch Macht abgeben. Von meiner eigenen Entscheidungsgewalt was abgeben. Ist das vielleicht mit der Grund?
Das ist sicher auch ein Grund, aber aufgrund meiner doch mittlerweile schon fortgeschrittenen Lebenserfahrung bin ich immer skeptisch, Bösartigkeit anzunehmen, wenn Faulheit auch reicht, als Erklärung. Es ist einfach mühsam. Man muss das am System umstellen. Man muss sich engagieren, ohne dass man jetzt gleich persönlich was davon hat. Ja? Und das ist einfach die Trägheit des Systems, die sich dann daraus ergibt. Ich bin überzeugt davon, wenn man mit den politischen Repräsentanten persönlich spricht, wären relativ viele, nämlich die überhaupt Interesse daran haben, was zu bewirken. Ja? Haben wir nicht alle. Werden sehr viele erkennen, dass das notwendig ist. Aber als Gruppe, in der Dynamik, siegt meistens die Trägheit. Und wenn es dann halt darum geht, am Anfang der Legislaturperiode vielleicht vorbeugend eine Reform einzuleiten, mit der man das ganze System attraktiver macht, dann denken die Leute, ja, wir haben momentan noch andere Prioritäten, und wenn dann der Wahlkampf kommt, geht sich das nicht mehr aus, dass das auch wirklich Vorteile bringt, die die Leute spüren. Und darum tut man den dringenderen Bedarf momentan decken, nämlich, dass ich schaue, dass ich wirklich reinkomme und die Regierung halten kann und so. Also ich glaube nicht, dass die Grundmotivation eine destruktive ist, sondern eher, dass die Menschen zu wenig Energie haben oder zu wenig Konsequenz haben oder zu wenig Durchsetzungsvermögen haben, um sich gegen die Trägheit des Gesamtsystems durchzusetzen.
Das wird definitiv ein Punkt sein. Was treibt Sie ganz persönlich an?
Ich bin dankbar dafür, dass ich ein doch privilegiertes Leben führen kann. Mein Leben ist nicht privilegiert, weil ich ein Mann bin. Mein Leben ist nicht privilegiert, weil ich weiß bin und auch nicht deswegen privilegiert, weil ich heterosexuell bin, sondern weil ich in einer vergleichsweise friedlichen Zeit in einem reichen Land aufgewachsen bin, das Privileg einer guten Ausbildung gehabt habe, einer guten Gesundheit, auch schon ins mittlerweile etwas fortgeschrittene Lebensalter. Und ich versuche, diese privilegierte Situation, die ich habe, auszunutzen, um dann doch hin und wieder etwas zu bewirken, was etwas nachhaltiger wirkt, weil ich muss mich nicht so dringend um mein persönliches Überleben kümmern. Mhm. Ich bin zwar jetzt nicht besonders reich oder besonders mächtig, ich habe kein besonders großes Haus oder ein besonders teures Auto oder so irgendwas in der Richtung. Darauf könnte ich vielleicht meine Energie auch eher hinrichten. Aber ich verstehe manchmal, welche Probleme es gibt und kann mich darum kümmern in Einzelfällen, dass ich sage, ich nehme mich einer Sache an, die sonst keiner machen möchte. Mhm. Das hat etwas mit Erkenntnis zu tun, das hat auch etwas mit Verantwortungsgefühl gegenüber der Allgemeinheit zu tun. Das betrifft sowohl die Forschungsinteressen als auch die politischen Interessen. Ich mache ungern etwas, was ohnehin schon jeder macht. Wenn es jemand gibt, der sich schon darum kümmert und wenn die das einigermaßen ordentlich machen, geht es gar nicht darum, bin ich jetzt genau deren Meinung oder nicht, sondern die Rolle ist besetzt. Mhm. Und es gibt einfach Rollen, die nicht besetzt sind, die man aber braucht. Ich sehe in Österreich kaum die große Dynamik, die Demokratie zu reformieren. Ich sehe auch nicht, ich sehe einzelne Kräfte, das stimmt, ja, aber es ist nicht besonders zum Durchbruch gekommen bis jetzt. Das war auch der Grund, warum ich dann damals Spitzenkandidat war der Plattform Direkte Demokratie bei der Landtagswahl in Wien. Und es gibt noch immer niemanden in der Bundesregierung oder im Nationalrat, der sich für Männerinteressen einsetzt. Ja. Es gibt keine einzige Parlamentspartei, die ein Männerprogramm hat. Ja. Auch die Parteien, denen man immer unterstellt, dass sie Männerparteien sind, haben kein Männerprogramm. Machen Sie mal eine Stichwortsuche in den Programmen von ÖVP oder FPÖ oder auch NEOS vielleicht und so schauen Sie, wie oft das Wort Frauen, wie oft das Wort Männer vorkommt und in welchem Kontext. Und Sie werden draufkommen, bei Frauen steht dann, also erstens kommt Frauen viel öfter vor als Männer, ja? Und zweitens ist bei Frauen immer Hilfe, Unterstützung und Verständnis für jede ihrer Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten da und bei Männern Kritik, wenn sie ihre Rolle nicht so erfüllen, wie das die Allgemeinheit von ihnen will nicht. Und das ist einfach asymmetrisch. Ich sage ja gar nicht, dass das Einstehen für Fraueninteressen falsch ist. Das ist in vielen Bereichen gerechtfertigt. Ich glaube, dass es derzeit falsch gemacht wird, aber das ist eine andere Frage. Aber für Männer setzt sich wirklich niemand ein in der etablierten Politik. Also das ist noch immer ein offenes Thema. Ne? Mhm. Und das gilt für viele Themen, für die ich mich einsetze. Ich schaue mir an, ob die Rolle besetzt ist. Und wenn sie nicht besetzt ist, versuche ich auch andere Leute zu motivieren, sie zu übernehmen. Und wenn es wirklich niemand sonst besser macht oder überhaupt jemand machen will, dann mache ich es halt selbst. Ne?
Klingt es ja nach so Angebot und Nachfrage?
Durchaus, ja. Ich lehne mich auch gern zurück und lebe ein glückliches Leben, wenn ich denke, es kümmern sich eh alle anderen schon um was. Ne? Also wenn es jemanden anderen geben würde, der sich erfolgreich für die Verbesserung der Lebenssituation der Männer in Österreich einsetzt in der Politik, dann komme ich da gern einmal im Monat zu seinen Treffen und unterstütze ihn und kümmere mich um andere Themen. Aber das ist, passiert nicht. Das hat zwar dankenswerterweise der Hannes Hausbichler dann die Männerpartei, die Führung der Männerpartei übernommen. Wie ich gesagt habe, ich habe mein Engagement jetzt zu einem logischen Ende geführt. Aber ja, die Männerpartei ist nicht im Parlament und es gibt auch sonst keine Parlamentspartei, die diese Themen vertritt. Also das ist noch eine offene Frage. Ne? Mhm.
Warum braucht es eine Männerpartei?
Wir könnten jetzt über Sachfragen diskutieren, das wäre dann eine sehr lange Diskussion. Ich mache es einmal kurz fürs Erste. Wir haben eine Frauenministerin, aber wir haben keinen Männerminister. Wenn man davon ausgeht, dass in der Politik alle Interessengruppen gleichmäßig repräsentiert sein sollten, und dass die Interessen aller Teile der Bevölkerung politisch auch abgebildet sein sollten, dann braucht man auch jemanden und eine Gruppierung, die sich explizit damit befasst, Männerinteressen zu vertreten. Das haben wir schlicht und einfach gar nicht. Weder im Nationalrat noch in der Regierung.
Jetzt könnte man sagen, dadurch, dass Männer tendenziell überrepräsentiert sind in Führungspositionen, passiert es implizit?
Ja, das stimmt eben nicht. Also wenn man sich anschaut, was diese Männer dann beschließen, dann setzen sie sich eben nicht für Männer ein, sondern für Umwelt, für Bildung, für Wirtschaft, für Arbeit, für alle möglichen Themen, aber für Männer setzen sie sich nicht ein.
Und wo unterscheiden sich diese Bereiche dann?
Das ist einfach eine Frage der Schwerpunktsetzung. Wenn jemand Wirtschaftspolitik macht, dann ist die erste Priorität, dass die Wirtschaft sich möglichst kräftig entwickelt und nicht, dass es den Männern gut geht. Und das ist durchaus ein Widerspruch.
Zum Beispiel?
Na, unsere Wirtschaft basiert auch derzeit noch immer darauf, dass eben Männer Opfer bringen und dass Männer nicht unterstützt werden, wenn sie unter die Räder kommen. Wenn man sich zum Beispiel die Arbeitsunfälle anschaut, das sind 90% Männer. Und in den Bereichen, in denen Frauen stark repräsentiert sind, gibt es meistens einen viel besser ausgestatteten Arbeitnehmerschutz als in den Bereichen, in denen Männer mehr vertreten sind. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es zeigt sehr deutlich, dass eben Männer weniger geschützt sind als Frauen. Wenn man als erste Priorität hat, die Wirtschaft soll wachsen, dann hat man eben schlecht geschützte Bauarbeiter oder schlecht geschützte Industriearbeiter, die Arbeitsunfälle haben, und das nimmt man dann einfach in Kauf. Das ist nur ein Beispiel.
Aber thematisch ist die Männerpartei ja relativ eng. Ich glaube, sie haben viel zur Wehrpflicht gehabt, Väterschaftsrechten, vor allem nach Trennungen. Warum braucht es eine ganze Partei dafür? Wie kann man Umweltansichten mit der Männerpartei verknüpfen?
Vielleicht einmal zur Klarstellung. Ich bin nicht in der Männerpartei aktiv derzeit. Ich habe die Männerpartei vor genau 10 Jahren gegründet und war dann 5 Jahre lang aktiv Vorsitzender der Partei. Das war damals aus meiner Sicht so eine Art Pilotprojekt. Ich habe einfach gesehen, dass es diese Vertretung von Männerinteressen in der Politik nicht gibt. Und habe mir als Demokrat gedacht, okay, das ist eine Art Marktlücke. Eigentlich, wenn sich da mal jemand traut, müsste es da eine Unterstützung geben. Und wenn nicht, würde es mich interessieren, warum nicht. Und nach 5 Jahren, das war genau eine Legislaturperiode, Aktivität, habe ich für mich schon meine Schlussfolgerungen gezogen gehabt und habe dann für mich beschlossen, also ich würde jetzt die Tätigkeit einstellen, weil ich sehe, was die Gründe sind. Und ich habe mir auch so eine Art politische Auszeit gegönnt, weil ich der Meinung bin, wenn man sich immer für einen bestimmten politischen Standpunkt durchgehend engagiert, dann wird man ein bisschen betriebsblind. Man sollte dann irgendwann einmal auch reflektieren und sich auf die Position des normalen Staatsbürgers auch wieder mal zurückziehen. Das habe ich dann 5 Jahre lang gemacht und jetzt eben diesen Verein gegründet, Liberale Männer. Also ich spreche jetzt nicht für die Männerpartei, sondern ich kann nur erklären, was damals vor 10 Jahren meine Motivation war und warum wir damals vor 10 Jahren dann diese Themen gewählt haben. Das war ein relativ einfacher Prozess. Ich habe einmal eine Webseite aufgemacht und habe gesagt, es gibt eine Männerpartei. Da haben sich dann ein paar Männer gemeldet und wir haben uns zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, welche Themen wollen wir mal in den Vordergrund stellen, nachdem ich eben etwas politische Erfahrung hatte, sowohl von der Liberalen Forum als auch vorher noch ein bisschen von der ÖH, habe ich dann gesagt, okay, das müssen wir strukturiert machen und wir sollten uns eben überlegen, welche Themen sind einerseits jetzt dringend für uns, andererseits mit welchen Themen kann man gerade noch durchdringen in der Öffentlichkeit und welche Themen können wir glaubhaft vertreten. Also wir haben eine lange Liste gehabt von Themen, die wir auch für relevant gehalten haben, die wir dann aber nicht in den Vordergrund gestellt haben, weil wir entweder niemanden gehabt haben, der das jetzt als Person glaubhaft vertreten kann, oder weil wir gedacht haben, der Zeitpunkt dafür ist noch nicht reif. Mhm. Diese anderen Themen, wie zum Beispiel Arbeitsunfälle, also insgesamt niedrigere Lebenserwartung für Männer, die haben wir durchaus vor 10 Jahren auch schon besprochen, die waren damals genauso relevant wie heute. Aber die haben wir dann eben aus guten Gründen nicht in den Vordergrund gestellt. Und in weiterer Folge hat sich das dann so entwickelt, dass sich einfach immer mehr gemeldet haben und dass sich herauskristallisiert hat, dass das die Väterrechte einfach das dominanteste Thema war jetzt vom Bedarf her, von der Bevölkerung. Und darum haben wir das dann auch aufgenommen. Das war jetzt nicht unbedingt meine Entscheidung, sondern das hat sich einfach dynamisch ergeben.
Und was waren jetzt diese Gründe, warum der Bedarf vielleicht nicht so da war wie gedacht?
Aus eigener Erfahrung mit der Gründung einer Partei für Männerinteressen würde ich jetzt rückblickend sagen, es gibt einfach einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, der nicht kulturbedingt ist und nicht erziehungsbedingt ist, sondern das ist, liegt in der Natur der Männer und in der Natur der Frauen. Das ist auf in jedem Land der Welt so. Man setzt sich mehr für Frauen ein als für Männer. Also wenn man sich jetzt nur vorstellt vor dem inneren Auge, ich stehe auf der Straße und sehe eine Frau, die ich nicht kenne, oder einen Mann, den ich nicht kenne. Und entweder die Frau, die ich nicht kenne, oder der Mann, den ich nicht kenne, schreit und weint gleichzeitig und beschwert sich über irgendetwas. Ja? Bei der Frau würden sofort auf Verdacht die Menschen denken, okay, der muss mir jetzt helfen, die hat ein Problem. Und beim Mann würde man sich denken, der ist ein Problem. Ja? Nicht der hat ein Problem, sondern der ist ein Problem. Und das zieht sich durch alle Politikbereiche, und insbesondere ist es auch so, dass die meisten Männer sich ungern für andere Männer einsetzen. Die meisten Männer sehen andere Männer eher als Konkurrenz, denn als Verbündete. Und bei den Frauen ist es eben umgekehrt. Im Allgemeinen, Frauen als Kollektiv unterstützen Frauenanliegen, auch wenn sie nicht persönlich betroffen sind, auch wenn sie die Faktenlage nicht genau kennen, auch wenn sie nicht überzeugt davon sind, dass das jetzt alles logisch konsistent ist oder ehrlich, aber sie unterstützen andere Frauen auf Verdacht.
Aber Männer machen das mit ihren Seilschaften ja ähnlich. Männerverknüpfungen und Männerbünde sind ja sehr, sehr stark.
Also erst bezweifle ich, dass die Männerbündnisse wirklich so stark sind, sonst hätte sich die Gesellschaft und die Politik in den letzten Jahrzehnten nicht so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Aber die Männerbündnisse und die Seilschaften, die es gibt, die sind ja immer sehr spezifisch. Da verbinden sie sich immer zu gewissen Themen und nicht, weil sie Männer sind. Insbesondere kommt man dort als Mann, der ein Problem hat, nicht rein. Weil die meisten Männer sich nur mit Männern verbünden wollen, die sie als stark sehen oder als hilfreich für ein bestimmtes Ziel. Und das typische Beispiel für mich ist der obdachlose Mann oder der Mann, der beschuldigt wurde, wenn es einen Konflikt gibt zwischen einem Mann und einer Frau zum Beispiel, ja. Oder ganz abstrakt, einen Konflikt zwischen einem Mann und einer angenommenen Weiblichkeit, einer abstrakten, ja, dann wird im Normalfall kaum ein Mann den anderen Mann helfen, sondern der wird sich denken, okay, der hat einen Fehler gemacht, der ist selber schuld dran, ja, da wird er jetzt die Konsequenzen ausbaden müssen. Manchmal hat man halt einmal ein Pech. Mhm. Also der Mann ist dann halt der Loser und um den kümmern sich die anderen Männer auch nicht.
Geht schon auch darum, wie Männer untereinander umgehen.
Ja, die Einstellung, und auch wenn man die Einstellung der Männer zu anderen Männern ist nicht unbedingt eine, dass sie sich denken, ich helfe anderen Männern, weil es auch Männer sind. Das machen Männer im Normalfall nicht. Während Frauen das im Normalfall sehr wohl machen und während auch, und das ist das Interessante, während Männer Frauen im Allgemeinen schon helfen, wenn sie glauben, die brauchen Hilfe auf Verdacht, auch wenn sie nicht genau wissen, wie kommt die überhaupt in diese Situation. Mhm. Ja? Ist sie vielleicht selbst schuld, macht sie das schon zum fünften Mal. Die helfen einer Frau normalerweise. Und sie helfen ihr auch dann, wenn sie glauben, es ist eigentlich ungerecht. Und das ist jetzt der springende Punkt. Bei den Geschlechterthemen geht es ja meistens vordergründig zumindest um Gerechtigkeit.
Mhm. Ja, Chancengleichheit ist oft so.
Chancengleichheit, irgendeine Art von Definition von Gerechtigkeit. Gleicher Erfolg, gleiche Ausgangschancen, gleiche Behandlung. Da gibt es unterschiedliche Versionen, die sich alle gegenseitig widersprechen. Aber irgendwie ist da im Hintergrund das Thema Gerechtigkeit. Und einem Mann hilft einem anderen Mann typischerweise nicht, wenn er sich denkt, da waren gewisse Regeln, die waren irgendwie fair, nämlich innerhalb der Männer von einem Mann zum anderen jetzt relativ, und der hat halt ein Pech gehabt. Dann hilft er ihm nicht. Während wenn eine Frau zum Beispiel ein Problem hat, das sie durchaus selbst verursacht hat, und das ist eigentlich unfair, dass sie jetzt geholfen wird im Sinne von Gleichbehandlung, helfen Männer Frauen typischerweise schon. Ja? Und das fordern die Frauen ja auch ein. Sie sagen ja auch zum Beispiel, eine Frau ist nie schuld, ja, wenn sie belästigt wird oder unangenehm angesprochen wird oder in einen Konflikt kommt. Es gibt nie einen Grund, eine Frau zu schlagen, auch wenn sie selber geschlagen hat, ist auch kein Grund. Also das heißt, jegliche Regeln der Fairness werden in Frage gestellt, wenn es um das Verhältnis zwischen Männern und Frauen geht. Männer helfen typischerweise Frauen auch dann, wenn das jetzt gar nicht fair ist, dass denen geholfen wird, in einer Situation, wo man einem Mann nicht helfen würde.
Aber vielleicht sind Männer einfach zu stolz, um nach Hilfe zu fragen.
Das stimmt in vielen Fällen auch, aber die sich zu stolz sind, nach Hilfe zu fragen, die haben absolut recht, weil sie nur größere Probleme bekommen, wenn sie nach Hilfe fragen. Wenn die Männer Schwäche zeigen und nach Hilfe fragen, bekommen sie keine Hilfe, sondern werden noch mehr ausgegrenzt, weil sie weicher sind. Und dann kommen die Feministinnen und trinken Male Tears auf Twitter feierlich. Also das heißt, die haben ja recht, wenn sie nicht nach Hilfe fragen, weil sie ja genau wissen, wie die Realität ausschaut. Ja? Also das war meine Erkenntnis, ich kann nicht die gleichen Kriterien für Männer und Frauen anwenden, weil weder Männer noch Frauen das annehmen. Also wenn ich als politischer Vertreter von Männerinteressen sage, hier habe ich männliche Opfer zum Beispiel, hier habe ich Männer, die diskriminiert sind, dann verstehen das die Menschen zwar rational, aber es ist ihnen egal. Sie setzen sich nicht für diese Männer ein, nämlich die überwiegende Mehrheit der Menschen, sowohl Männer als auch Frauen. Das ist der große Unterschied zwischen Männer- und Frauenpolitik. Man kann Männerinteressen nicht durchsetzen, indem man nur darauf hinweist, dass Männer ungerecht behandelt werden. Man muss es anders machen. Das war meine Erkenntnis. Mhm.
Und wie?
So wie es in der Geschichte immer gewesen ist, man braucht ein Ziel. Man braucht ein gemeinsames Ziel. Und dieses Ziel ist, betrifft meistens die gesamte Gesellschaft. Es muss ein Ziel sein, das eine große Menge von Männern einigt, weil Männer eben anders denken. Die denken an ein Projekt, etwas, was man erreichen möchte. Da bildet man sozusagen eine Art virtuelles Team und im Sinne der gemeinsamen Sache arbeitet man dann zusammen. Und diese Sache kann nicht nur sein, wir helfen Männern. Da muss ein bisschen mehr dahinter sein.
Sie haben gerade die Gesellschaft angesprochen. Auf Ihrer Website von den liberalen Männern steht dieser schöne Satz, Eintreten für Männerrechte dient dem Schutz der Demokratie. Wo kommt denn da die Demokratie wieder ins Spiel?
Na gut, ich versuche es mal umgekehrt zu argumentieren. Was passiert, wenn man sich nicht für Männerrechte einsetzt? Wenn man sich nicht für Männerrechte einsetzt, werden Männer demoralisiert. Das passiert nicht sofort. Das ist ein schleichender Prozess über ein paar Generationen, aber mittlerweile leben wir im Westen und insbesondere in Österreich bereits in einer Welt, in der diese Effekte bereits spürbar sind. Um das jetzt zu konkretisieren, je mehr Männer die praktische Erfahrung im eigenen Leben haben, dass sie immer mehr entrechtet werden in Lebensbereichen, die ihnen wichtig sind. Mhm. Das ist jetzt für jeden Mann unterschiedlich, was jetzt seine wichtigsten Lebensbereiche sind. Aber wir können es ja durchgehen. Arbeit, Familie, öffentliches Leben. Wenn es in immer mehr Lebensbereichen spürbar wird, dass man als Mann ein Mensch zweiter Klasse ist, dann treten die Männer nicht in einen offiziellen Männerstreik oder sowas in der Richtung. Aber einer nach dem anderen absentiert sich und hört auf, das System zu unterstützen. Das bedeutet, immer mehr Männer identifizieren sich nicht mehr mit der Demokratie, weil sie der Meinung sind, dieses System nützt ihnen nichts. Und das führt dann irgendwann einmal dazu, dass die Demokratie einfach schlicht aufhört. Weil wovon lebt die Demokratie? Die Demokratie lebt davon, dass die Mehrheit der Menschen überzeugt sind davon, dass ihre Interessen auch vertreten sind. Und die Demokratie lebt aber auch davon, dass es eine Art von, ja, sage ich jetzt einmal, Gleichheit gibt, jetzt nicht unbedingt der hundertprozentigen ökonomischen Gleichheit, aber zumindest der Gleichwertigkeit der Staatsbürger, die sich als eben eine Familie sehen, in der im Prinzip alle eine ähnliche Mitsprache haben. Und in einer Demokratie, in der Frauen auch Wahlrecht haben und die Mehrheit der Wähler dann weiblich sind und dann immer wieder bei vielen Wahlen die weiblichen Stimmen den Ausschlag geben, wer jetzt dann eine Regierung bilden kann, und das dann über längere Zeiträume die Tendenz erzeugt, dass eben in Zweifelsfragen immer nur im Sinne der Frau entschieden wird, entweder nichts gemacht wird oder im Sinne der Frau entschieden wird, dann absentieren sich die Männer und dann ist die Demokratie irgendwann einfach schlicht zu Ende. Also das heißt, es ist einfach notwendig, wenn wir zwei Hälften der Bevölkerung haben, dass beide politisch vertreten sind, sonst macht das System keinen Sinn. In dem Sinn dient es dem Erhalt der Demokratie.
Jetzt könnte man dem viel entgegensetzen, aber Männer verdienen mehr, sind öfter in Führungspositionen. Bleiben wir mal nur bei diesen zwei Sätzen. Warum sind so wenig Frauen in Führungspositionen? Weil an der Qualifikation kann es oft nicht scheitern. Es gibt genug qualifizierte Frauen.
Also das ist jetzt eine sehr lange Diskussion. Da kann man jetzt über jede von diesen beiden Punkten einen eigenen Podcast machen, wenn man will.
Ganz kurz und knackig.
Kurz und knackig. Es sind deswegen 90% der Führungspositionen mit Männern besetzt, weil 90% der alleinerziehenden Elternteile Frauen sind.
Also Familien und Erziehung.
Das sind beides die beiden Seiten der gleichen Medaille. Und der Staat greift in beiden Bereichen ein. In beiden Bereichen wendet er immer die gleichen Mechanismen an, nämlich zu sagen, ich gebe den Frauen vollständige Wahlfreiheit und sage den Männern, dass sie nur Verantwortung haben, aber keine Wahlfreiheit. Wie wissen wir erfolgreich dieses System ist, ja, insbesondere beim Familienrecht. Vor 50 Jahren gab es die ersten Reformen, oder mit ein bisschen mehr als 50 Jahren gab es die ersten Reformen im Familienrecht, bei denen argumentiert wurde, dass wenn die Frauen mehr Freiheit haben werden, mehr Selbstständigkeit haben werden, dann ist das auch gut für Männer, weil Frauen dann mehr Verantwortung übernehmen werden und weil Männer dann weniger Verantwortung haben werden. Dass Männer dann eben mehr ihren persönlichen Bedürfnissen nachgehen können und nicht mehr so viel als Zahler der Familie herangezogen werden. Und die praktische Erfahrung hat gezeigt, nicht nur in Österreich, sondern in allen westlichen Ländern, dass das nicht stimmt. Wenn man Frauen die gleichen Wahlmöglichkeiten gibt, entscheiden sie sich nicht gleich wie Männer. Und man hat auch die praktische Erfahrung gemacht, dass die Männer, die dann sagen, okay, ich fordere jetzt diese Wahlfreiheit für mich auch ein. Mhm. Ich will jetzt nicht derjenige sein, der Arbeit gehen muss und der eine Karriere machen muss und der mehr für Geld verdienen muss, dass dann das gesamte System im Sinne der Frauen, die das einfordern, sagt, nein, diese Wahlfreiheit hast du nicht. Wir wollen, dass du arbeiten gehst. Wir wollen, dass du mehr Geld verdienst. Die Männer werden gezwungen in diese Rolle. Und der Effekt des Familienrechts ist 10-mal stärker als alle Frauenquoten. Und vor allem darf man nicht vergessen, dass es in wirklich allen Ländern so ist. Wenn die Wahlfreiheit für Frauen zunimmt, steigt die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Sie sinkt nicht, sie steigt. Warum? Weil Frauen in dem Moment, wo sie nicht mehr existenziell gezwungen sind, sich typisch weiblich entscheiden. Also in Skandinavien, wo die Gleichberechtigung früher angefangen hat, sind die Geschlechterunterschiede dann stärker geworden im Laufe der Zeit. Die Grundannahmen des Feminismus stimmen einfach nicht, was dazu führt, dass die Maßnahmen, die auf Grundlage dieser feministischen Ideologie getroffen wurden, nicht den Effekt haben, der vorausgesagt wurde. Und dann werden Männer für etwas verantwortlich gemacht, was nicht Männer entscheiden, sondern Frauen entscheiden. Also wenn ich mehr Frauen in Führungspositionen haben will, dann muss ich das machen, wie es in Osteuropa war vor 30 Jahren oder wie es jetzt noch in Indien ist. Ich muss die Frauen zwingen, etwas zu studieren, womit sie selbst ihr Geld verdienen können. Ich muss sie zwingen, etwas zu studieren, was nicht ihren Interessen entspricht, sondern was nützlich ist für die Wirtschaft. Und ich muss ihnen die Wahlmöglichkeit wegnehmen, zu sagen, ich wähle den Lebenslauf der alleinerziehenden Mutter, die von meinem getrennten Mann und vom Staat versorgt wird. Diese Wahlmöglichkeit muss ich ihnen wegnehmen. Und nur das will keiner. Niemand will den Frauen diese Wahlmöglichkeit wegnehmen und die Frauen würden sich schrecklich darüber aufregen, als Kollektiv, wenn Frauen weniger Wahlmöglichkeit haben.
Man soll ja sich möglichst vielfältig entscheiden können. Egal ob Mann oder Frau jetzt, wie man
ja, aber die Folge davon, dass es eine freie Entscheidung gibt für die Männer, für die Frauen, aber auch für die Wirtschaft, ist, dass die Menschen sich geschlechtstypisch entscheiden und die geschlechtstypische Entscheidung erzeugt diese drastischen Unterschiede, sowohl bei den alleinerziehenden Eltern als auch bei den Firmengründern. Das sind ja nicht nur die Vorstandsvorsitzenden, das wird immer so dargestellt, als ob sozusagen den Männern irgendwas zugeschoben wird, was sie sich nicht selbst erarbeitet haben. Diese Firmen sind ja auch von Männern gegründet und die Männer bauen diese Firmen ja auch auf und das sind dann am Schluss dann auch Männer in der Führung. Das ist okay so. Wenn man das nicht will, müsste man beiden, Männern und Frauen, die Wahlmöglichkeit wegnehmen. Das will keiner. Also wird man mit diesem Ergebnis leben müssen. Und das ist auch nicht, und das ist der springende Punkt, es ist nicht ungerecht.
Was genau?
Es ist nicht ungerecht, dass wenn Menschen unterschiedliche Entscheidungen treffen, dass sie dann auch unterschiedliche Situationen haben, dass sie unterschiedliche Ergebnisse haben. Das, was jetzt gefordert wird von den Feministinnen, ist, dass Frauen vollkommen frei entscheiden können, aber trotzdem ein garantiertes Endergebnis haben. Und das wissen die auch selbst, dass das nicht funktionieren kann. Und darum ist in Wirklichkeit so, dass das Ganze jetzt mittlerweile eine Mogelpackung ist, weil die freie Entscheidung ja in Wirklichkeit früher oder später ohnehin wegfällt. Wenn man das gleiche Ergebnis anstrebt, muss die freie Entscheidung wegfallen. Und noch viel schwerwiegender, das ist meine Kritik einfach an diesen Ansätzen, die ganz offensichtlich nicht funktionieren, weil die haben wir jetzt schon seit drei Generationen. Noch viel gravierender ist, dass in Wirklichkeit ja bei den Bereichen, wo viel mehr Auswirkungen zu erwarten sind, nichts gemacht wird. Und wenn etwas gemacht wird, dann kontraproduktiv. In Wirklichkeit hätte man seit 50 Jahren Männer im Familienrecht fördern müssen. Man hätte Männern die Möglichkeit geben müssen zu sagen, nein, ich nehme die Karenz, und zwar die ganze. Oder nein, ich bin der alleinerziehende Elternteil. Oder nein, du musst jetzt arbeiten gehen, du wirst jetzt angespannt, nicht ich. Ich weiß nicht, ob Sie die Anspannung kennen. Also das hätte man genau umgekehrt machen müssen, wenn man eine Gleichstellung will. Hm. Und die Maßnahmen, die aber getroffen werden, sind genau in die andere Richtung. Es werden die Geschlechtsunterschiede, insbesondere im Familienrecht, was viel mehr Auswirkungen hat als das Arbeitsrecht, einzementiert. Und daher ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die Unterschiede im Erwerbsleben nicht kleiner werden. Das können sie gar nicht. Da müsste man ganz woanders ansetzen. Und das wollen ja die gar nicht. Diejenigen, die sagen, wir wollen dort eine Frauenquote haben, die wollen ja nicht, dass die Frauen dann die freie Wahl verlieren, zu sagen, ich bleibe aber zu Hause beim Kind und ich will auch nicht arbeiten oder nur halbtag arbeiten oder so. Ja? So wie es in Ländern ist, diesen Luxus nicht haben, den wir in Österreich haben. Mhm. Das wollen die gar nicht. Also daher ist klar, dass das Ganze eine Mogelpackung ist. Ja. Also das ist jetzt die doch dann etwas längere Antwort auf Ihre Frage, warum gibt es 90% Männer in Führungspositionen, weil es auch 90% Frauen als alleinerziehende Elternteile gibt. Das eine ist das die Kehrseite des anderen. Wenn dann müsste also man
müsste das quasi wirklich gegenseitig bearbeiten.
Der Tag hat 24 Stunden, das gilt für beide Geschlechter. Ich kann meine Energie nur da oder dort reinstecken, 100% überall geht nicht. Und der Anspruch, ich will alles gleichzeitig haben, keine Wahl treffen müssen und es muss mir garantiert werden, auch wenn ich nicht den gleichen Einsatz gebe, muss ich das gleiche Ergebnis haben. Der Anspruch ist einfach nicht erfüllbar. Frage aber, man muss sich das einfach mal nüchtern überlegen, welche Hindernisse hat ein Mann, der aus dem Rollenklischee ausbrechen wird, und welche Hindernisse hat eine Frau? Ich bin auch belächelt worden, wie ich nach der Trennung von meiner Ex gesagt habe, ich kümmere mich jetzt um das Kind. Ja?
Und man muss diese Probleme ja nicht gegeneinander aufwiegen, die haben beide Legitimität.
Nein, man muss sie schon gegeneinander aufwiegen, weil das zeigt, wie der Staat sich einmischt und wo der Staat steuert und was in Wirklichkeit den derzeitigen Zustand erzeugt. Dass Leute belächelt werden, das kostet sie, wenn sie erwachsen sind, wir reden hier von erwachsenen Menschen, das kostet sie vielleicht ein paar Tage, dass sie sich damit auseinandersetzen und dann sind sie darüber hinweg.
Ja, aber es passiert dann, ja konstant.
Ja, dann passiert es konstant, dann ist man konstant darüber hinweg. Ich bin auch immer wieder bei Sachen belächelt werden und dann lernt man sich durchzusetzen. Wenn ich als erwachsener Mensch in der Berufswelt unterwegs bin, habe ich jeden Tag zahlreiche Situationen, in der ich entweder belächelt werde, nicht ganz ernst genommen wird oder jemand nicht das machen will, was ich will, und ich muss mich dauernd durchsetzen. Ja, das gehört zum Erwachsensein dazu. Und die Frauen, die das bereit sind zu tun, die setzen sich ja auch durch. Bei den Jungen haben die Frauen ein höheres Einkommen als die Männer. Die Einkommensunterschiede sind ja erst ab der Geburt des ersten Kindes. Und das ist in allen westlichen Ländern so. Also die Argumentation, dass irgendeine diffuse, relativ schwer nachweisbare oder falsifizierbare gesellschaftliche Grundlage dafür verantwortlich wäre, dass sich Männer und Frauen anders verhalten, ist nicht aufrechtzuerhalten, wenn man sich das im Detail anschaut. Wenn man sich im Detail anschaut, sieht man, dass Menschen sich sehr wohl darüber hinwegsetzen können und dass das eben nicht der Einfluss ist, der das Ganze determiniert. Was das determiniert, sind ganz harte Fakten. Was passiert, wenn das erste Kind auf die Welt kommt? Wer bleibt dann zu Hause? Welche Möglichkeiten habe ich? Wer kann sich frei entscheiden? Wie entscheiden sich diese Leute dann? Ja? Mhm. Und bis das erste Kind da ist, haben die Frauen genauso gute und mittlerweile sogar bessere Karrierechancen als Männer. Also die unter 30-jährigen Frauen machen bessere Karrieren als Männer mittlerweile. Also so schlimm kann das nicht sein, dass sie vielleicht belächelt werden. Das werden sie schon aushalten.
Mhm. Ja, da könnte man noch sehr lange diskutieren. Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, Sie sind Bundeskanzler und haben den Nationalrat hinter sich für einen Tag. und können ein Gesetz bestimmen. Was suchen Sie sich denn aus?
Das ist wirklich einfach. Es gibt gesetzliche Bestimmungen, die ganz offensichtlich kontraproduktiv sind und relativ einfach zu ändern sind, weil es in Wirklichkeit gar kein komplizierter Sachverhalt ist, insbesondere im Familienrecht. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, was genau in welchem Gesetz steht. Also wenn man technisch sein will,
wollen wir nicht.
Muss es nicht unbedingt sein. Aber die gesetzlichen Bestimmungen, die die Obsorge betreffen, sind erstens einmal, was jetzt Rechtsstaatlichkeit betrifft, äußerst bedenklich, weil in Wirklichkeit der Willkür der Behörden und der Gerichte Tür und Tor geöffnet wird. Das sind keine klaren Vorgaben, sondern es ist eine Willkürermöglichung. Und zweitens perpetuieren sie eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, die viele Männer nicht mehr akzeptieren wollen, weil sie sich eben als gleichberechtigte Elternteile sehen. Also das ist relativ einfach zu ändern, weil man nur diesen Wust an Ausreden, die in die Gesetze eingebaut sind, ersetzen muss durch relativ klare Prinzipien. Also was ist die Erwartungshaltung an einen Vater und eine Mutter bei aufrechter Partnerschaft? Was ist die Erwartungshaltung bezüglich der Obsorge, wenn sie getrennt leben? Das gehört eindeutig im Gesetz festgelegt. Was ist der Normalfall, den wir wollen? Ohne jetzt, dass es eine Gerichtsentscheidung geben muss. Weil in dem Moment, wo ich die Leute zwinge, zu Gericht zu gehen, so wie es jetzt ist, gibt es immer einen Konflikt und dann wird dann auflizitiert und dann kommen dann die Anwälte und die Gutachter. Und das ist in den allermeisten Fällen wirklich ein Müll, was da rauskommt, weil die Leute gezwungen werden, so lange zu kämpfen, bis einer gewinnt und einer verliert. Also das ist wirklich, wirklich kontraproduktiv. Und das würde auch, davon bin ich überzeugt, auf breite Unterstützung in der Bevölkerung stoßen.
Ich finde es spannend, dass Sie jetzt nicht die Transparenzinitiative genannt haben.
Dafür die braucht man ja nicht einmal ein Gesetz. Nein, da braucht er nur das Präsidium des Nationalrats in den bereits jetzt laufenden Umbau in diese Pläne aufnehmen, dass sie dort ein paar Kabel verlegen und dass sie die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass es nachher eine Abstimmungsanlage geben kann. Da braucht niemand ein Gesetz dafür.
Die zweite Frage, ich habe mir ein Plakat am Stephansdom besorgt und das hängt dort eine Woche lang. Was schreiben Sie drauf?
Die Zukunft ist postfeministisch.
Gibt sicher spannende Diskussionen unterm Stephansdom. Und die dritte Frage, Sie können mit irgendwem aus Österreich tot oder lebendig auf einen Kaffee gehen. Wen suchen Sie sich aus?
Da würde ich den Fürst Metternich nehmen.
Spannend.
Und zwar zu einem Zeitpunkt vor dem Wiener Kongress, der vor etwas mehr als 200 Jahren stattgefunden hat und damals hochgelobt wurde, weil er doch eine Zeit lang Stabilität in Europa gebracht hat. Aber das ist ein trügerisches Bild, wie wir jetzt wissen, rückblickend. Erstens wurden die Lehren aus den napoleonischen Kriegen nicht gezogen. Es wurde versucht, die Uhr zurückzudrehen. Es wurden unmögliche Staaten konstruiert, die dann in weiterer Folge lauter Kriege gehabt haben und diese Grenzen mussten dann, ich weiß nicht wie oft, verschoben werden. Es wurde der Nationalismus, der im Rahmen der Französischen Revolution aufgekommen ist, nicht ordentlich gewürdigt. So die Art und Weise, wie Europa nach den napoleonischen Kriegen umorganisiert worden ist, war destruktiv und wir leiden noch immer an den Folgen. Wenn man den Wiener Kongress ordentlich gemacht hätte, hätten wir uns mindestens zwei Weltkriege gespart, einige 100 Millionen Tote und einige ethnische Säuberungen. Also ich hätte mit ihm über die Art und Weise, wie man in einer aufkommenden bürgerlichen Gesellschaft einen Staat organisiert, geredet, über die Tatsache, dass man eben die nationale Selbstbestimmung nicht unbeschränkt aufhalten kann und dass es nicht wirklich Sinn macht, eine kurzzeitige Befriedung hervorzurufen, indem man alle möglichen Gebietstransfers macht, mit denen die Leute dann im Endeffekt nicht zufrieden sind und die dann auf andere Art und Weise, auf viel blutrige Art und Weise dann doch wieder repariert, unter Anführungszeichen, werden. Also ich hoffe, er hat ein bisschen länger Zeit, dann würde ich ihm das alles erklären, das ist ein komplexes Themenfeld. Aber wenn man nur diesen einen Menschen umstimmt, glaube ich, hätte man auf friedliche Art und Weise vorbeugend sehr viele Probleme vermeiden können.
Na, das ist ein spannendes Gespräch, das ich auch gern hätte. Im Podcast mit Herrn Metternich. Danke an Oliver Hoffmann für dieses Gespräch. Sie finden die Initiative unter www.demokratie.at. Wen sollten wir noch in unser Gespräch einladen? Schicken Sie uns Vorschläge an podcast@demokratie21.at.
Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung auf iTunes. Fällt Ihnen jemand ein, der sich für Männerrechte oder für Transparenz interessiert? Senden Sie ihm oder ihr diese Folge. Danke und bis zum nächsten Mal.